Wir sind in unserer Predigtenreihe über die Apostelgeschichte bei der zweiten Missionsreise von Paulus angekommen. Jan hat uns letzte Woche sehr schön vor Augen geführt, wie es wohl für Paulus gewesen ist. Die Reise von Antiochia über Derbe, Lystra, die Gemeinden, die er bei seiner ersten Reise gegründet hatte, nochmal zu besuchen, sie zu stärken, um dann über Troas nach Philippi zu reisen und dort die erste europäische Gemeinde zu gründen. Und Philippi, die Geschichte mit dem Justizvollzugsbeamten, fand ich sehr eindrücklich. Aber auch die Schläge und die Schmerzen, die Paulus dort wieder in Philippi erdulden musste, ungerechtfertigterweise, habe ich noch in Erinnerung. Und heute geht es weiter. Wir starten hier in Philippi. Und werden heute Paulus auf dem Rest seines Weges über Amphipolis, Apollonia begleiten nach Thessaloniki, über Beröa nach Athen, nach Korinth, wo er anderthalb Jahre verbringen wird. Dann noch ein kurzer Abstecher nach Kenchrea, dann mit dem Schiff nach Ephesus, zurück nach Israel, Caesarea, der Hafen, dann nach Jerusalem, kurzer Abstecher und dann zum Schluss zurück nach Antiochia. Es geht los, die Reise nochmal in Philippi. Das ist die Kirche von Lydia. Natürlich nicht, die es damals gab, sondern aber man sagt, es war vielleicht auf den, wo ihr mal ihr Haus gestanden haben könnte. Dort wurde diese Kirche errichtet. Aber ich finde, was dieses Foto sehr schön zeigt, ist, die Lydia war schon jemand, die gehörte zu denen, also wenn Jörg gesagt hat, Gott hat reich und arm gemacht, die gehörte schon eher in die erste Kategorie. Und es war auch ganz wichtig, dass Paulus quasi auf so jemanden trifft in seiner zweiten Missionsreise, weil in der ersten Reise, da hatte er Barnabas dabei. Und Barnabas war auch ein sehr wohlhabender Mann. Er hatte das Haus in Zypern, also beziehungsweise das Grundstück auf Zypern, was er dann verkauft hat für die Sammlung in Jerusalem, Anfang der Apostelgeschichte. Seine Schwester hatte dieses große Haus in Jerusalem, wo die sich auch getroffen haben. Ihr erinnert euch an die Geschichte, wo die Magd Rode da an die Tür geklopft hat. Das war das Haus von der Schwester von Barnabas. Und man geht davon aus, dass er auch noch weitere Grundstücke hatte. Also Kupferminen eventuell auf Zypern, weiß man nicht so genau. Aber jedenfalls hat dieser Barnabas, hatte Paulus bei seiner ersten Missionsreise höchstwahrscheinlich finanziell unterstützt. So, und die beiden hatten sich, naja, man muss nur sagen, wahrscheinlich verkracht. Ja, also sie sind auf jeden Fall getrennte Wege gegangen. Und nun stellt Paulus erstmal so ein bisschen alleine da. Und es war so wichtig, dass er jetzt hier jemanden trifft in Philippi, die Lydia, die eben genau diese Lücke wieder füllen kann, dass Paulus eben nicht als Zeltmacher arbeiten muss, sondern sich voll auf das Predigen konzentrieren kann. Erst als er später nach Korinth kommt, da geht ihm quasi das Geld aus und er muss wieder seinem Handwerk nachgehen. Und wir starten heute mit Apostelgeschichte 17, Verse 1 bis 9. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge der Juden. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift, tat sie ihnen auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Einige von ihnen ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Sie fanden sie aber nicht. Da schleiften sie Jason und einige Brüder von den Oberen der Stadt und schrien, diese sind die den ganzen Weltkreis erregen, die sind jetzt auch hierher gekommen. Die beherbergt Jason. Und diese alle handeln gegen des Kaisers Gebote und sagen, ein anderer sei König, nämlich Jesus. So brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Und erst nachdem ihnen von Jason und den anderen Bürgschaft geleistet war, ließen sie frei. Wir haben gerade gelesen, dass die Reise von Paulus von Philippi erstmal über diese Gegend Amphipolis, Apollonia führte. Und auf diesem Weg von Philippi nach Thessaloniki trifft man eben genau in dieser Gegend diese Statue hier, den Löwen von Amphipolis. Und ich habe mir so überlegt, weil die gab es damals schon, als Paulus da vorbeigereist ist. Und was er wohl so gedacht hat, als er diese Statue gesehen hat. Ne, vielleicht hat er gesagt, okay, das ist jetzt hier ein guter Aufhänger für meine Predigt, um mal über den Löwen von Juda zu reden. Ja. Auf jeden Fall gibt es dort auch heute noch so eine alte verlassene Kirche, wo so eine Plakette an der Wand wohl dran ist, dass Paulus dort gepredigt haben soll. Die ganze die Strecke, die er benutzt hat von Philippi nach Thessaloniki, nennt sich Via Egnatia. Und genau diese Via Egnatia gibt es auch noch heute in Thessaloniki. Die sieht ein bisschen anders aus als damals. Aber das ist tatsächlich noch die gleiche Straße, auf der Paulus gewandert ist und in das historische Thessaloniki gekommen ist. In Thessaloniki gibt es genügend Juden. Die haben eine eigene Synagoge. Das war ja genau der Unterschied zu Philippi, wo man nur so einen Gebetsplatz hatte, weil eben nicht genügend Juden da waren, um eine eigene Synagoge zu gründen. Aber tatsächlich, Thessaloniki ist groß genug. Man hat eine eigene Synagoge. Und ich fand es wirklich spannend, wie Paulus hier den Juden hilft, zu erkennen, dass Jesus der Weg ist. Wollen wir nochmal kurz Vers 3 rekapitulieren. Hier heißt es, er tat ihnen die Schrift auf und legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen. Und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er euch, verkündige, der Christus ist. Da verbirgt sich was dahinter. Und zwar zum einen, man kann von Paulus lernen, er baut auf dem auf, was die Juden schon kannten. Natürlich kannten sie ihre Tora, das Alte Testament, das kannten sie sehr, sehr gut. Und er hat genau das, was sie schon kannten, benutzt und hat ihnen aus der Tora dargelegt, dass dieser Meschiach, auf den die meisten Juden bis heute ja noch warten, also ihren Befreier, ihren Erretter, dass dieser Meschiach eben nicht nur dieser glorreiche Held sein würde, sondern dass es sehr wohl auch schon prophezeit war, dass eben dieser Meschiach leiden muss und dass er stirbt und aufersteht. Könntest du aus dem Alten Testament darlegen, dass der Christus leiden und auferstehen muss? Vielleicht leiden noch, aber die Auferstehung, da muss man schon tief graben in den Psalmen und da muss man sich gut auskennen. Aber Paulus kannte sich aus. Und offensichtlich auch die Juden, denen er das dargelegt hat, weil einige haben verstanden, das macht wirklich Sinn, dass dieser Meschiach nicht nur der glorreiche Retter ist, sondern dass er eben auch eine andere Seite hat. Aber dann dieser zweite Schritt, dass dieser Meschiach, der prophezeit war, nicht nur eben diese anderen Seite noch hat, sondern dass dieser Meschiach tatsächlich schon da gewesen ist, dass es eben dieser Jesus ist, von dem alle irgendwie reden, das war dann schon nochmal ein anderer Schritt. Aber genau diese Schritte im Glauben brauchte es. Und hier ist Paulus mit den Juden in Thessaloniki gegangen und etliche haben sich überzeugen lassen. Was aber auch spannend ist, nicht alle haben sich überzeugen lassen. Und die sozusagen sich angegriffen gefühlt haben davon, mussten jetzt irgendeinen Weg finden, wie werden sie diesen Paulus wieder los. Und offensichtlich die Anklagen, die sind recht, sie handeln gegen das Kaisers Gebot und sagen, dass ein anderer König ist, nämlich Jesus, ist irgendwie so, klingt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und sie kommen damit nicht wirklich durch. Also gesetzlich haben sie irgendwie nicht so richtig die Durchgriffsrechte auf Paulus, aber was sie machen ist, sie suchen sich einen Pöbel, ne, oder wie heißt das hier, rotteten einige üble Männer aus dem Pöbel zusammen. Ja? Also sie suchen sich sozusagen von der Gasse Leute, die nichts zu tun haben, ein paar Kleinkriminelle und hetzen die so richtig auf. So, also Paulus wird hier mit massiver Anfeindung begegnet. Und wenn man die Thessalonicher Briefe später liest, dann merkt man auch, dass er sich sehr viel Sorgen gemacht hat, wie es den Gläubigen Geschwistern in Thessaloniki wohl ergehen wird, wenn er weg ist. Weil diese Verfolgung war nicht ohne. Die war wirklich bis aufs Blut. Da sind Leute gestorben. Habe ich auch Bilder nachher noch. Also das war diese intensive Verfolgung, kann dazu führen, dass jemand vom Glauben wieder abfällt. Und Paulus hat sich diese Sorgen gemacht. Hier noch ein Foto vom historischen Thessaloniki. Und hier jetzt genau das, was ich gerade meinte. Hier links ist beispielsweise die Krypta in der Kirche vom heiligen Dimitris, auch in Thessaloniki. Und der Dimitris war ein römischer Soldat, der die Entscheidung getroffen hat, Jesus zu seinem Herrn anzunehmen und sie kurz danach mit seinem Leben bezahlt hat. Wir haben aber auch natürlich andere Beispiele in der Schrift von christlichen Märtyrern, die an einen Punkt gekommen sind, wo sie ihr Glaube an Jesus und der Wunsch, Jesus nachzufolgen, an einen Punkt geführt hat, wo man leicht auch aufgeben kann, wo man leicht auch sagen kann, jetzt geht es wirklich um mein pures Überleben und jetzt kann ich Jesus nicht mehr weiter nachfolgen. Und das sind hier gute Beispiele, aber es gab natürlich auch in der Kirchengeschichte eine Menge Geschwister, die gesagt haben, das ist mir zu viel. So viel war ich nicht bereit zu bezahlen für diesen Weg. Und die Frage, die du dir stellen kannst, wir leben ja jetzt in Deutschland und diese Sachen, von denen sind wir nicht bedroht. Also keiner von uns wird wahrscheinlich den Löwen vorgeworfen für seinen Glauben an Jesus. Aber ich bin mir sicher, dass diese Kämpfe, die nicht von Menschen gekommen sind, weil da steckt immer jemand dahinter, nämlich der, von dem Samir gerade auch erzählt hat, nämlich die Mächte dieser Welt, der Satan, der eigentlich hat das Ziel. Und der hat auch einen Plan für dein Leben und er weiß ganz genau, was ist die Schwachstelle in deinem Leben? Was ist das, was dich am meisten zum Verzweifeln bringt? Was dich am meisten an diesen Punkt führen könnte, zu sagen, boah, nee, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vielleicht ist es der eigene Tod, wo du sagst, nee, das wäre ein Preis, den ich nicht bereit wäre zu zahlen. Vielleicht ist es der Tod von einem, der dir sehr lieb ist. Vielleicht ist es einfach nur, mit ansehen zu müssen, wie jemand, der dir sehr lieb ist, leidet. Und du spürst diese innerlichen Kämpfe, warum lässt Gott es zu? Und der Satan ist dabei, dein Herz zu vergiften. Was auch immer die Dinge sind, es ist gut, sich darüber bewusst zu sein, wo greift Satan mich an? Und dem dann entgegenzutreten. Was machte die Thessaloniker trotz dieser intensiven Angriffe so stark im Kampf gegen diese Anfechtung? Und ich würde dazu gerne die Stelle im 1. Thessalonicher lesen. Ihr könnt Apostelgeschichte aufgeschlagen lassen, deswegen habe ich das hier mal angeschrieben. Und Paulus schreibt hier an die Thessaloniker, wenige Monate später, sein Besuch von denen ist noch gar nicht so lange her, da schreibt er, zur Frage nach dem Zeitpunkt und den näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben. Also es geht um Himmel und um Ewigkeit. Geschwister, ihr selbst wisst ganz genau, dass jener große Tag des Herrn so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unrecht über sie hineinbrechen, wie das Unheil. Wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen und das wird keinen drin geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt. Euer Leben wird von jedem kommenden Tag bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Wieder dieser Blick auf die Ewigkeit. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es auch jetzt schon tut. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Hier steckt natürlich unglaublich viel drin. Ich möchte jetzt einfach nur mal, was hat die Thessalonicher so stark gemacht gegen die Angriffe vom Satan? Ich glaube, sie hatten ein tiefes Bewusstsein über ihre Rettung, also diesen Helm des Heils, das war ihnen sehr, sehr präsent. Also Paulus muss in diesen 3 Wochen, wo er da gewesen ist, kontinuierlich über den Himmel geredet haben. Das war so intensiv, dass er später nochmal einen 2. Brief schreiben musste, den 2. Thessalonicher, wo er die Geschwister dann ermahnt, passt mal auf, wir wissen noch nicht so genau, wann Jesus kommt, besser ihr bleibt mal bei euren Jobs und kündigt nicht alle eure Arbeit, sondern es kann auch noch ein bisschen dauern. Ja? Aber so sehr waren die darin verhaftet, in dieser Hoffnung und Erwartung, Jesus könnte bald kommen. Und ich glaube, es ist natürlich schwer für uns. Ich meine, wir warten jetzt 2000 Jahre. Ne? Das ist schon was. Ne? Aber trotzdem könnte der Tag heute anbrechen. Es könnte heute Nachmittag sein, dass sich der Himmel öffnet und ein Blitz über den Horizont zieht und Jesus zurückkommt. Es könnte heute Nachmittag sein. Und deswegen, mit diesem Blick lässt sich manches Unheil, was dir widerfährt, durch Geschwister, durch das Leben, wie auch immer, lässt sich manches Unheil ertragen. Und natürlich als zweites die Waffenrüstung Gottes. Da gehe ich gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Und die dritte Komponente, die Thessalonicher, die waren richtig gut da drin, einander Mut zu machen und einander im Glauben weiterzuhelfen. Ich glaube, das ist wirklich auch eine ganz große Stärke von unserer Gemeinde. Wir haben wirklich ein Interesse aneinander, einander zu ermutigen und einander im Glauben weiterzuhelfen. Das ist historisch bedingt. Wir hatten ja früher jeder so jemand, der einen da persönlich weitergeholfen hat. Das hat sich natürlich entwickelt, dass wir heute sagen, wir haben so geistliche Weggefährten und wir helfen einander auf Augenhöhe, diesen Weg zu gehen. Und vielleicht bist du an einem Punkt, wo du sagst, ja, aber ich habe niemand, mir hilft niemand, im Glauben zu wachsen, mich ermutigt niemand. Ich glaube, der Punkt ist, wenn wir das Leben wollen, du wirst in der Gemeinschaft immer jemanden finden, der gerade Ermutigung braucht oder der gerade im Glauben zweifelt. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, die Personen, die gerade Ermutigung brauchen oder Glaubensstärkung brauchen, die nehmen sich immer gerne die Zeit, um mit dir ein bisschen zusammen zu sein. Also es ist nicht eine Zeitfrage, es ist mehr eine Frage, bin ich in der gebenden oder in der nehmenden Haltung in dieser Sache. Und das brauchen wir. Wir brauchen es, dass wir einander immer mit dem Blick machen am Sonntag hier. Wer guckt mich denn hier heute traurig an? Und dann geht man hin. Das ist, ich glaube, das haben wir als Stärke. Aber wie Paulus es ja in die Thessalonicher schreibt, macht es weiter und so macht das ja auch schon gut. Ich möchte noch einen kurzen Abstecher machen hier zu diesem Thema Verantwortung für die Gemeinde. Wir haben ja hier in der Gemeinde den Gemeinderat und wir haben in Deutschland eine Vergangenheit, dass man generell einer starken Leitung eher misstraut. Wir haben das alle so in unseren kulturellen Genen drin, dass es gefährlich ist, wenn jemand besonders stark ist, besonders klar weiß, wo es lang geht, das ist gefährlich, weil das könnte im Zweifelsfall in den Zweiten Weltkrieg münden. Ist ja so. Die meisten Deutschen waren, muss man ja sagen, im Dritten Reich haben die ihn ja auch gewählt. Hitler ist gewählt worden von uns Deutschen. Ne? Also wir fanden es ja irgendwie auch alle gut damals, unsere Großeltern oder Urgroßeltern. Aber am Ende hat dieses Vertrauen in diesen starken Mann, der die Wirtschaft wieder aufbaut, der Deutschland voranbringt, in eine Katastrophe geführt. Und es steckt in unseren tief drin in unserem Unterbewusstsein diese Angst, dass da wieder jemand sein könnte, dem man vertraut und wo man sagt, na, der wird es schon machen und am Ende mündet es in einer Katastrophe. Ja? Und ich kann dir sagen, das geht dir nicht nur so, wenn du keine Leitungsfunktion hast, das geht auch unseren Leitern so, das geht den Bibelkreisleitern so und das geht auch uns im Gemeinderat so, dass man immer wieder diese Angst haben muss, ja, was ist, wenn ich jetzt eine falsche Entscheidung treffe und es mündet in einer Katastrophe. Ja? Aber dem müssen wir uns stellen. Wir können uns nicht von Nazi-Deutschland unsere geistliche Kultur hier prägen lassen, sondern wir müssen den Schritt über hinausgehen und zu sagen, wir vertrauen eben nicht Menschen, wir vertrauen Gott. Und am Ende hat Gott bestimmte Rollen in der Gemeinde eingesetzt zum Wohl. Und der Gemeinderat ist auch keine geschlossene Gruppe. Und es bedeutet auch nicht, wenn du Teil vom Gemeinderat bist, bist du irgendwie mehr oder weniger wert. Die Brüder, die im Gemeinderat gedient haben und dann aus persönlichen Gründen gesagt haben, ich mache einen Schritt zurück, wie Heinz oder auch Dirk, das sind total wertvolle, geschätzte Brüder unserer Gemeinde, die jetzt eben eine andere Rolle ausfüllen. Es geht nicht um Wert oder Geistlichkeit, wer geistlicher ist, kommt, sondern es geht einfach darum, an welchem Punkt kannst du Gott im Moment am meisten dienen. Und Gott macht sowas klar. Genau, deswegen, ach so, und die Geschwister in Thessaloniki, das wollte ich sagen, die hatten ja nur keinen Hitler. Ne? Die hatten nicht diese Probleme, da jetzt irgendeinen Verrückten mal vertraut zu haben. Und trotzdem brauchten sie von Paulus irgendwie diese Ermutigung, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für die Gemeinde übertragen hat. Ich weiß nicht, was da, irgendwas scheint ja da auch schiefgelaufen zu sein. Vielleicht haben die mal eine Fehlentscheidung getroffen und die Geschwister waren unglücklich oder was auch immer da passiert ist. Aber es war irgendwie notwendig, dass Paulus nochmal schreibt, nee, bitte nimm, achtet das. Ja. So, jetzt kommen wir zu meiner persönlichen Favoritenstelle. Nicht aus dem Thessalonicher Brief, aber aus dem Epheserbrief. Hier beschreibt Paulus nochmal genauer, was er im Thessalonicher Brief angedeutet hat und wovon man ausgehen kann, dass er das in seiner persönlichen Anwesenheit in dieser Zeit dort in Thessaloniki sehr detailliert ausgeführt hat. Die geistliche Waffenrüstung. Er schreibt hier in den Ephesern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen und mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leistend alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, betet alle Zeit. Mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Die Waffenrüstung Gottes. Ein Schlüssel, diesen geistlichen Kampf, wenn die Anfechtung kommt, diese Versuchung mit Hader, mit Zwietracht und was alles in unseren Herzen sein kann, wenn diese Anfechtungen kommen, wie feurige Pfeile, Gedanken in unserem Kopf, es ist den Schild des Glaubens hochzuhalten. Egal wie schlecht es dir geht, egal wie du gerade denkst, oh, ich schaffe es hier gerade sonntags zum Gottesdienst zu kommen, mir geht im Moment überhaupt nicht. Ja, das ist okay, aber du kannst diesen Schild des Glaubens hochhalten. Du kannst zumindest dafür sorgen, dass diese finsteren Gedanken vom Satan, die jeden von uns treffen, jeden, egal wie geistig der aussieht oder was er hier macht, jeder von uns kämpft mit diesen finsteren Gedanken, die kannst du auslöschen. Und du kannst immer wieder dagegen halten und sagen, nein, ich vertraue meinem Gott. Mein Gott wird es gut führen. Mein Gott hat versprochen, dass für die, die ihn lieben, alles zum Besten dient. Das ist der Schild des Glaubens, mit dem wir auslöschen können, jeden giftigen Gedanken, jeden feurigen Pfeil. Es gibt eine Geschichte von einem Christen im Iran, der gefoltert wurde und wo die Leute, also da habe ich ein Fernsehinterview von ihm gesehen und dann hat er erzählt davon, von dieser Zeit und er hat beschrieben, dass die Leute, die ihn da gefoltert haben, die konnten das nicht einordnen, warum er nicht bitter geworden ist, warum er sie nicht verflucht hat. Er hat es tatsächlich geschafft, in dieser Moment die Menschen mit Liebe anzublicken. Ja, also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber er hat es irgendwie geschafft. Was er gesagt hat, was ihm geholfen hat dabei, ist, dass er gesagt, er meint, er hat dahinter geblickt. Er hat gesehen, diese Menschen sind eigentlich auch nur Gefangene. Sie sind Gefangene von diesen Gedankengebäuden hier, wie Paulus hier unten schreibt. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen und zerstören überspitzte Gedankengebäude. und nehmen jeden Gedanken gefangen. Und er hat gesagt, diese Menschen sind auch nur selber gefangen in ihren Gedanken. Und eigentlich benutzt Satan nur sie. Und mein eigentlicher Feind, der ist hier nicht hier vorne, der mir gerade die Fingerkuppen rausziehen will, sondern mein eigentlicher Feind, der ist dahinter. Und mit diesem Blick, er es schaffen, diese Leute anzugucken und ihnen mit Liebe entgegenzublicken. Das war der Schild des Glaubens. Der Helm des Heils, hatte ich schon erwähnt, dieses Bewusstsein, diese Welt ist nicht alles. Egal, was mir auf dieser Welt widerfahren wird, es kommt der Tag, wo der Sohn zurückkommen wird und wo diese Welt zusammengefaltet wird und eine neue Welt entsteht. Und dieser Tag ist es, für den es sich lohnt, auszuharren. Das ist der Helm des Heils. Und das sind unsere wichtigsten Verteidigungswaffen im Kampf gegen die Angriffe von Satan. Und natürlich ist es umso besser, wenn du nicht alleine kämpfst, sondern wenn du eine kleine Armee um dich herum hast. Und deswegen werden wir als Gemeinde am 19. Oktober einen Fasten- und Gebetstag einlegen. Weil im Moment ist viel los bei uns in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Seit Mathis diese Montags-Missionsgebete initiiert hat, ist viel passiert. Er hat gleich am nächsten Tag einen Anruf bekommen von einer Gemeinde, der es nicht gut geht und die gesagt haben, hey, könnt ihr aus Berlin uns nicht helfen? Und da ist ein sehr, sehr fruchtbarer Kontakt jetzt entstanden, wo wir regelmäßig da auch nach Hamburg fahren und die Geschwister unterstützen. Und viele andere Türen haben sich aufgemacht. Aber wenn Türen aufgehen, der Widersacher, der merkt es auch. Und es sind schwierige Dinge geschehen bei uns in der Gemeinde. Und ich will die jetzt nicht alle aufzählen, du weißt selbst, was ich meine. Aber es sind Leute gestorben, die einigen von euch sehr lieb waren. Es haben Leute auch die Gemeinde verlassen, die einige von uns sehr lieb waren oder sind dabei. Oder kämpfen im Moment damit, hier zu bleiben oder zu gehen. All diese Dinge geschehen nicht einfach so. Da steckt jemand dahinter, der uns genau jetzt wieder den Knüppel zwischen die Beine werfen will, wo wir als Berliner gesagt haben, nein, wir wollen nach außen gehen und noch mehr und anderen Menschen helfen. Jetzt kommt der Knüppel zwischen die Beine. Und die Frage ist, können wir wirklich gemeinsam die geistliche Waffenrüstung jetzt ergreifen und im Gebet, genauso wie Paulus das gesagt hat, Satan Widerstand leisten? So, jetzt geht's weiter nach Beröa. Die Brüder schickten, ich lese weiter im Vers 10, die Brüder schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonich. Sie nahmen das Wort breitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. So glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Als aber die Juden von Thessalonik erfuhren, dass auch in Beröa das Wort Gottes von Paulus verkündigt wurde, kamen sie und erregten Unruhe und verwirrten auch dort das Volk. Da schickten die Brüder Paulus sogleich weiter bis ans Meer. Silas und Timotheus aber blieben zurück. Die Beröa. Wenn jemand nach Gott sucht, sind die Beröa ein hervorragendes Beispiel für jemand, der mit einem offenen Herzen nach Gott sucht. Weil es heißt von ihnen, sie forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Nun, forschen damals bedeutete natürlich, die Tora zu lesen. Das bedeutete aber nicht den Griff in den Bücherschrank und dann geht's los, sondern es bedeutete den Weg zur Synagoge. Und es bedeutete, sich mit anderen abzusprechen, wer darf denn jetzt, wie da jetzt diese Tora lesen? Wahrscheinlich mussten die zusammen, hat einer vorgelesen, die haben zusammen geforscht, weil es gab nicht so viele Kopien von der Tora. Das heißt, es war Arbeit, es war Abstimmungsaufwand, zeitlicher Aufwand, du musstest da hingehen, aber die haben jeden Tag geforscht, weil es für sie so bedeutsam schien, herauszufinden, ist denn nun dieser Jesus dieser Meschiach oder nicht? Ja, das wollten sie herausfinden und sie haben da wirklich alles dran gesetzt, das zu machen. Ein tolles Herz. Weil ich frage mich, die sind ja relativ schnell gläubig geworden, die Beröa, aber man hört nie wieder was. Es gibt keinen Brief an die Beröa, es gibt keine Erwähnung in der Offenbarung von den Beröern. Ich weiß nicht, was aus den Beröern geworden ist. Ich weiß aber, dass mein Herr Jesus gesagt hat, wir sollen aufpassen, wenn wir gläubig werden, dass wir der richtige Boden sind. Dass wir eben nicht das Wort schnell aufnehmen und dann kommen die Widrigkeiten, die Verfolgung zum Beispiel, die Verfolgung aus Thessaloniki mit den Juden, die da jetzt den Pöbel mitgenommen haben, und man fällt wieder ab. Ich weiß nicht, ich hoffe, die tun die Berührer nicht unrecht. Eines Tages im Himmel können sie mir dann eine Herausforderung geben. Aber ich möchte zumindest bei den Gedanken in den Raum werfen, dass es braucht mehr, als schnell zum Glauben zu kommen. Es braucht nämlich jemand, es braucht dieses Festhalten, es braucht dieses Durchkämpfen in Verfolgung, in Anfechtung. Und eine Sache möchte ich noch darauf hinweisen, weil das jetzt auch gerade so passt. Am Ende, wo Jesus hier über diesen Boden redet, hat er auch diesen Punkt von dem guten Boden, ne, wo er hier am Ende sagt, bei dem aber, wo auf gutes Land gesät ist, das ist der, der das Wort hört, versteht und dann Frucht bringt. Und der eine 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Das geht super in diese Sache rein, was Jörg heute Morgen in der Begrüßung erzählt hat, mit dieser Wertfrage. Ich glaube, wir sind als Geschwister über den Punkt hinaus, wo wir sagen, einer ist mehr wert, weil er, weiß nicht, im Leitertreffen ist oder im Gemeinderat ist oder weil er hier singen darf oder Abendmahl machen darf oder Predige machen darf. Ich glaube, wir sind uns alle inzwischen, auch emotional fühlen wir das alle, niemand ist mehr wert. Ja? Ich glaube, den Schritt, den wir noch nicht gemacht haben und zu dem Gott uns aufruft, ist, das auch über uns selber zu fühlen. Wenn ich nicht so viel machen kann, habe ich dann den gleichen Wert in dieser Gemeinde? Wenn ich nicht so gesehen bin, habe ich den gleichen Wert vor Gott? Wenn meine Talente nicht so sehr geschätzt werden, schätzen die Geschwister mich trotzdem? Wenn ich nicht so viel Geld habe, um hier Kollekte zu geben oder bei Spenden zu unterstützen, bin ich trotzdem genauso wertvolles Mitglied dieser Gemeinde? Über uns selber. Ich glaube, über uns andere, wenn hier jemand reinkommt und der sieht arm aus, niemand von uns würde jetzt sagen, komm, setz dich mal in die letzte Reihe. Ne? Aber wir selber würden uns am liebsten in die letzte Reihe setzen. Weil wir haben das Gefühl, ich kann nicht so viel geben, ich bin so nicht so jemand. Und wir behandeln uns selber so, wie wir unseren Nachbarn nicht behandeln würden. Warum machen wir denn das? Warum gehen wir denn mit uns selber schlimmer um, als mit unserem Nächsten? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion für uns. Es kommt nicht darauf an, ob du 30, 60 oder 100-fach Frucht bringst. Das ist alles guter Boden. Das ist alles guter Boden. Jesus ist total happy mit dir, egal wie viel du schaffst, körperlich, emotional, zeitlich, was auch immer deine Beschränkungen sind. Jeder von uns hat diese Beschränkungen. Aber es spielt keine Rolle, weil du bist guter Boden. Und du bist in dieser dritten, in dieser vierten Kategorie. Das ist alles, was zählt. So, es geht weiter. Von Beröa geht es nach Athen. Mir rennt ein bisschen die Zeit davon. Deswegen kann ich das ist eigentlich meine Lieblingspredigt hier, die Paulus dort in Athen hält. Aber ihr kennt die alle. Ne? Also Paulus steht auf dem Aero. Erstmal geht er auf den Markt. Das finde ich auch spannend. Ne? Er geht auf den Markt und redet mit den Leuten, die sich einfinden. Und das macht er nicht einfach so. Das war der Stil von Sokrates und das war der Stil, den Athener besonders geschätzt haben. Dass man einfach da steht und Leute mal in ein Gespräch verwickelt. Na, was denkst du denn über das Thema? Oder was denkst du denn über Gott? Na, und dann, oh, weiß nicht so genau. Na, hast du schon mal darüber nachgedacht? Na ja, und so. Also diese bilateralen Zwiegespräche auf dem Markt, das war dieser Sokrates-Stil. Ne? Und Paulus hat ihn einfach dazugefügt. Er hat seinen bisherigen Stil behalten, in die Synagoge zu gehen und dort zu predigen. Er hat was Neues dazugenommen. Und da muss ich immer an Scott denken, der immer gesagt hat, both and oder sowohl als auch. Es gibt nicht den einen oder den anderen Weg. Es gibt oft, kann man beides probieren. Und man muss nicht immer sagen, das ist richtig oder das ist falsch. In Athen hat Paulus einfach beides probiert. Und was man auch von ihm lernen kann, ist, diese Predigt dort am Aeropark, wo er dann auf diesem Felsenplatz steht, er stellt sich total auf die Athener ein. Er zitiert er knüpft an Platons Ideen an, er zitiert diese griechischen Dichter, ach, was weiß ich, irgendeinen Gedanken von jemandem, den ich noch nie gehört habe, Aeschylus. Auf jeden Fall, also er spielt sozusagen seinen ganzen Intellekt aus, aber nicht um sich aufzublähen, sondern um den Athenern ein Athener zu werden. In Korinth macht das wieder ganz anders. Aber hier in Athen, wo die Leute nur darauf gucken, wie klug ist denn jemand, nur dann zeigt er ihn doch mal, wie klug er ist. Ja? Und natürlich Vers 26, lese ich jetzt auch nicht mehr, aber wo Paulus, weil meine erste Bibelstelle, die in meinem Leben an mein Herz das erste Mal rangegangen ist, wo Paulus darüber redet, warum leben wir denn überhaupt auf dieser Welt? Was ist der Sinn unserer Existenz? Wenn du die nicht kennst, lies sie selber mal nach. Spannend ist, dass Paulus sehr überraschend aus Athen aufbricht. Wir erfahren nicht die Gründe. Wir wissen nur, diese ganze Geschichte geht los, dass es heißt, während er in Athen auf Silas und Timotheus wartete, also so geht dieser ganze Abschnitt los. Und am Ende heißt es dann, als er in Korinth ist, kommen die beiden erst dazu. Das heißt, er hat eigentlich auf sie dort gewartet und wollte sie dort treffen, musste dann aber wieder überraschend aufbrechen aus Athen, um weiter nach Korinth zu kommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er auch in Athen wieder Verfolgung erlebt hat und deswegen überraschend aufbrechen musste. Was auch spannend ist, in Athen gab es keine Taufen. Wissen ja, ob euch das bewusst war. Woher weiß ich das? In der Apostelgeschichte findest du das, dass Dionysos und Damaris oder so ähnlich heißt die Frau, gläubig geworden sind und auch noch ein paar andere. Aber später im Korintherbrief schreibt Paulus im 1. Korinther 16, 15, dass Stephanus die Erstgeburt in Achaia war. Und Stephanus ist aus Korinth. Und mir scheint es so, dass er dort eine Menge Leute gefunden hat, die gläubig geworden sind, aber die erst später wirklich eine definitive Entscheidung für Jesus getroffen haben und sich haben taufen lassen zur Vergebung ihrer Sünden. Meine Interpretation, wie man das zusammenbekommt. Auf jeden Fall, was man weiß, ist, dass der Dionysos, der da auch auf dem Areopag gläubig geworden ist, dass er später Bischof in Athen war. Also die Arbeit in Athen war nicht komplett umsonst, auch wenn es, sofern meine Interpretation stimmt, auf den ersten Blick dort keine Taufen gegeben hat. Dann geht es weiter nach Korinth. Wie gesagt, ein kurzfristiger, schneller Aufbruch. Und als Paulus in Korinth ankommt, ist er extrem am Limit. Also ich glaube, der war wirklich fertig. Wir wissen, dass sein Geld alle war. Also wo er vorher noch vollzeitig sozusagen immer predigen konnte, Gott dienen konnte, war jetzt an einem Punkt, wo er wieder als Zeltmacher arbeiten musste. Ich kann mir vorstellen, dass ihn das frustriert hat, wo er doch bestimmt lieber seine Zeit damit verbracht hätte, Leuten von Jesus zu erzählen. Er musste arbeiten gehen. Er schreibt im 1. Korinther 2, dass er sehr schwach war. Und wir können uns vorstellen, dass diese Schläge aus Philippi und die Verfolgung in Thessaloniki und eventuell die Verfolgung auch in Athen, die haben Spuren hinterlassen. Na, du wirst doch nicht total verprügelt immer und immer wieder und ja super, und dann heilt Gott dich auf wundersame Weise. Es kann sein, aber offensichtlich bei Paulus nicht, weil es heißt, er war schwach, er war körperlich schwach. Und er schreibt den Korinthern auch später, dass er, als er nach Korinth gekommen ist, dass er in Furcht und Zittern zu ihnen gekommen ist. So, was muss in diesem Helden Gottes, in diesem heldenhaften Missionar los gewesen sein, dass er sagt, er kam in Furcht und Zittern nach Korinth? Ich glaube, der hatte einfach Angst, nochmal diese heftige Verfolgung erleben zu müssen, die er jetzt schon ein paar Mal durchleben musste. Er war auch nicht aus Stahl. Und ich glaube, was man auch aus dem 1. Korintherbrief raushört, dass ihm das sehr zugesetzt hat, dass er noch keine Nachricht hatte, wie es diesen Gemeinden, die er gegründet hatte in Philippi, in Thessaloniki und auch in Beröa, wie es denen ging. Der wusste, er war ja immer auf dem Sprung und hat gegründet, und weitergezogen, von Jesus erzählt, weitergezogen. Und er wollte wissen, sind die denn jetzt gläubig geblieben? Oder sind durch die Verfolgung Leute wieder abgefallen? Und dann kommt er nach Korinth. Und es gab damals im ersten Jahrhundert so einen Spruch, also für Leute, die kontinuierlich im Ehebruch leben, also die sagen, ach, ist egal, ob ich eine Frau habe, ich möchte noch mit der schlafen und mit der schlafen. Dann hat man gesagt, du lebst ja wie ein Korinther. Das war sozusagen die Redensart, um jemanden zu beschreiben, der so drauf war. Und Korinth war wirklich krass. Korinth hatte diesen Tempel von Aphrodite, da waren über 1000 Prostituierte angestellt. Es gab den Tempel von Apollo, das war so Worship für Homosexualität. Also Korinth war richtig krass von der ganzen Kultur und also es war wirklich so ein Sündenfuhl, würde man jetzt heute sagen. Und du kriegst auch ein Gefühl für diese Stadt, wie Paulus sich da gefühlt hat, wenn du im Römerbrief, ich glaube Römer 2 oder so ist es, wo er so diesen total abgeht, so sie sind alle verdorben und ihre Zungen sind wie Otternbrut und so. Diesen Brief schreibt er aus Korinth. Also da kriegt man so ein bisschen so dieses emotionale Gefühl, wie es gerade in ihm losgeht, wenn du da im Römerbrief liest. Ne? Also Korinth muss wirklich krass gewesen sein. Und plus, dass er in diesem emotionalen Ausnahmezustand da ankam. Aber dann, Paulus hört nicht auf. Obwohl er so am Boden ist und hier vielleicht der Tiefpunkt in seinem emotionalen Erleben ist, hält er fest. Und Gott segnet ihn. Genau in diesem Punkt kommt Gott rein und die Dinge wenden sich. Er trifft neue Freunde, die ihn sein Leben lang begleiten werden, Aquila und Priscilla, mit denen er eine großartige Gemeinde in Ephesus aufbauen wird. Endlich kommen Silas und Timotheus und bringen gute Nachrichten, dass es den Gemeinden gut geht, dass die Verfolgung nicht den Glauben erstickt haben. Er kriegt neue finanzielle Unterstützung, wahrscheinlich aus Philippi. Er braucht nicht mehr als Zeltmacher arbeiten. Sogar der Synagogenvorsteher Crispus wird gläubig. Das war so sehr an Paulus seinem Herzen. Das kennen wir aus dem Römerbrief, wie sehr er sich das gewünscht hat, dass die Juden zum Glauben kommen. Und hier wird der Synagogenvorsteher, also der Chef von der Synagoge, wird gläubig und sein ganzes Haushalt. Und am Ende, er bleibt 1,5 Jahre in Korinth. Und Lukas berichtet, dass viele Korinther, die zuhörten, gläubig wurden und sich taufen lassen. Aber ich glaube, all diese guten Dinge verblassen gegen das Hauptereignis von Paulus wird nochmal gesegnet mit einer Erscheinung von Jesus. Ja? Und ich glaube, das muss ihm emotional so viel bedeutet haben, dass diesen Jesus, der ihm damals auf Damaskus begegnet ist, dass der jetzt nochmal zu ihm kommt und mit ihm redet und ihn persönlich ermutigt. Das heißt hier, dass Jesus zu ihm gesagt hat, fürchte dich nicht, Paulus, also fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Das muss wie Balsam gewesen sein auf die Seele von Paulus, der vielleicht Angst hatte, nochmal geschlagen zu werden, der Angst davor hatte, nochmal eine unfruchtbare Missionsarbeit hier zu beginnen. Jesus kommt persönlich zu ihm und sagt ihm, hör nicht auf, mach weiter, ich bin dabei, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Von Korinth geht es weiter nach Kenrea, da lässt er sich die Haare abschneiden. Ne? Also man weiß es nicht genau, warum, was da los war, aber es heißt, er hat so ein Nazirea-Gelübde oder so, sagen einige Kommentaren. Es könnte sein, wird interpretiert, dass er sozusagen Gott zum Versprechen gegeben hat, wenn du mich bewahrst, also wenn ich nicht nochmal hier verprügelt werde und alles, dann lasse ich meine Haare wachsen. So. Also hat er tatsächlich machen lassen und zum Ende seiner Zeit in Korinth fährt er dann nach Kenrea und lässt sich die Haare wieder abschneiden. Dann geht es mit dem Schiff weiter. Er nimmt Priscilla und Aquila mit, fährt mit ihnen nach Ephesus, lässt die beiden da. Und die legen auch den Grund für die Gemeinde, die später in Ephesus blühen wird. Und die Paulus dort auch, ich glaube, über 3 Jahre sogar aufbauen wird. Von Ephesus weiter nach Caesarea, jetzt zurück hier in Israel. Nach Jerusalem macht er nur einen kurzen Abstecher zum Pfingstfest und geht dann wieder zurück nach Antiochia. Das war die zweite Missionsreise von Paulus. Wenn du eine Sache heute mitnimmst, dann wünsche ich mir, dass es das ist. Jeder geistliche Durchbruch bedingt einen geistlichen Kampf. Und weil das so ist, möchte ich zum Ende der Predigt noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die geistlichen Helden und Vorbilder, die du uns geschenkt hast. Wie in Paulus, der, obwohl er so viel erreicht hat und als so ein Held eingegangen ist in die Geschichte, dass er doch auch ein Mann war, der Furcht hatte und der Schwachheit kannte und der Schmerzen kannte und der Verzweiflung auch kannte. Und wir danken dir aber auch, dass du das überliefert hast, wie du in seinem Leben persönlich eingegriffen hast und ihn wieder ermutigt hast. Jesus, und wir bitten dich, dass du uns solche Erscheinungen schenkst. Du kannst es machen. Du kannst jedem von uns in der nächsten Nacht erscheinen und uns genau das sagen, was wir im Moment brauchen, um den nächsten geistlichen Schritt zu gehen. Und ich bitte dich darum. Ich bitte dich darum, dass du besonders in den Situationen in der Gemeinde, die besonders herausfordernd sind im Moment, dass du dort ganz besonders präsent bist und dass du dort ganz besonders einfach deine Nähe spüren lässt. Jesus, ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, diesen Schild des Glaubens hochzuhalten und dass wir uns, wenn die feurigen Pfeile angeflogen kommen, diese Anfechtungen mit Neid oder Hader oder Zwietracht, dass wir uns nicht von diesen anstecken lassen. Dass dieses Gift von Satan keine Halt in uns findet, die bittere Wurzel, dass wir sie ausreißen können und abwehren können. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns allen hilfst, den Helm des Heils fest auf unseren Kopf zu drücken und mit dem Bewusstsein durch diese Welt zu gehen, dass diese Welt nicht alles ist, sondern dass es um mehr geht, dass es eine unsichtbare Welt geht und dass du eines Tages wiederkommst. Und Jesus, wenn es nach uns geht, könntest du es heute kommen, wir uns darüber freuen. Vater, wir wissen aber auch, dass es noch andere Menschen gibt, die dich noch suchen, an die noch den Weg noch gehen müssen und dass du um ihrer Willen noch Geduld hast und Jesus noch nicht zurückgeschickt hast. Möge es am richtigen Tag, zur richtigen Stunde geschehen. Und hilf uns aber heute wirklich mit diesem Blick, dass Jesus jederzeit zurückkommen kann, diesen Tag und diese Woche zu begegnen. Bitte stärke uns in diesem geistlichen Kampf und ja, uns als Gemeinde für uns wirklich zusammen, dass wir einander, so wie die Thessalonicher das gemacht haben, einander ermutigen können und uns in unserem Glauben helfen können. Amen.